möchte heute Abend über das 1, 2, 3, 4, 5. Modul sprechen unserer Meditationsfolge Pronto, nämlich Trust and Thank, Vertrauen und Danken oder sich anvertrauen und danken. Und bevor ich das tue und jetzt auf diese zwei Elemente eingehe, möchte ich nochmal beginnen mit einem Zitat, das ihr auf dem Handout vom letzten Abend habt, und dann von dem aus so die Brücke zu schlagen zu diesem Element, oder diesen beiden Elementen heute. Und diese beiden Zitate, mit denen ich da beginnen möchte, das ist das Zitat oder der Abschnitt Nummer 9 und 11 auf diesem Blatt vom letzten Mal. Ihr könnt es auch gleich habt vor euch, könnt es da nachlesen, ich werde es aber auch vorlesen und noch etwas dazu kommentieren. Mit zunehmendem Verständnis werden die Erfahrungen unserer Meditation nicht mehr beeinflussen. Denn wir verirren uns weder in Anhaften noch in Ablehnung, sondern öffnen uns der Sphäre der Nichtzweiheit von meditierendem Geist und Meditation. Meditation bedarf dann keiner Anstrengung mehr. Es gibt nichts zu tun oder zu erreichen. Wenn uns jemals der Mut verlässt, sollten wir uns hieran erinnern und nie an unserer Fähigkeit zweifeln, nichts zu tun. Das ist das, was ich versucht habe, hier anzuleiten, und wenn ich sage Versuch, dann ist es wirklich immer ein Versuch. Ich habe das auch das letzte Mal ausgeführt, am letzten Abend. Die Schwierigkeit, über dieses Element Non-Doing, Not-Knowing zu reden und darüber zu berichten, ist, dass es sich eben genau der Sprache entzieht. Denn wenn wir mit Sprache beschreiben, sind wir schon mit dem Tun, wir verdinglichen, wir halten fest, was eigentlich nur pures Erleben ist. Und das ist wie ein Widerspruch, an dem man sich immer wieder reiben kann, weil wenn ich auch einen Begriff brauche, ist das immer in einer Spannung von ich nehme wahr und ich beschreibe, und das ist das Objekt. Es ist immer eine innere Aufteilung, Objekt und Subjekt. Es geht gar nicht anders. Und hier geht es aber um eine Erfahrung sich anzunähern, in der eben diese Aufteilung in ein wahrnehmendes Ich, das ein Objekt wahrnimmt, diese Trennung wie aufzulösen, weil im wirklichen puren Erleben löst sich eigentlich diese Zweiheit, diese Trennung auf. Und weil es sich aber eben ein Stück weit der Sprache entzieht, ist die sprachliche Annäherung an dieses Thema immer nur ein Versuch. Und es gibt so Bilder dafür, es ist wie jemand, der auf den Mond zeigt. Es geht, die Worte sind wie jemand, der auf etwas zeigt, aber es geht nicht um die Gäste, sondern um den Mond oder um das, wo das hindeutet. Und das ist schon verrückt, ich habe das letzte Mal auch erzählt, ich war vorletzte oder vorvorletzte Woche an einem Kurs, der sich über 7 Jahre erstrecken soll und der jedes Jahr 2 Wochen sich nur um das befasst, mit vielen Worten, 450 Seiten, die da durchgebetet werden in diesen 7 Jahren. Es sind viele Worte und es geht nur darum, dass es keine Worte mehr braucht. Und das ist schon wirklich was Verrücktes, aber auch sehr Inspirierendes und Herausforderndes. Und eigentlich ist es eben einfach und doch ist es schwer, weil es unserem normalen Denken wie entgegengesetzt ist. Und wie schwierig das eben ist, das sehen wir im nächsten Abschnitt im 11. Wenn wir zum Beispiel denken, jetzt zum Beispiel vorher, endlich ist der Geist ruhig und ich ruhe in mir selbst, dann ruht der Geist schon nicht mehr in seinem natürlichen Zustand, sondern analysiert und unterscheidet. Ah, ich bin jetzt ruhig im Gegensatz zu vorher. Dann sind wir schon wieder im Unterscheiden. Auch der Gedanke, ah, jetzt habe ich verstanden, was Meditation ist, ist nur ein Beweis, dass wir nichts verstanden haben. Denn in wahrer Meditation gibt es keinen solchen Kommentar. Da gibt es kein Subjekt und Objekt, keinen Meditierenden und keinen Beobachter. Gewahrsein erkennt sich selbst als leer, ohne Grenzen, ohne Zentrum. Der Geist ruht in Offenheit, Leerheit und Selbsterkennen. Wahre Meditation ist nicht Meditation. Da gibt es kein Ich weiß und auch keine Meditation. Und nicht, um nicht in die Fehler künstlicher Meditation zu verfallen, müssen wir als erstes wirklich hinhören, was und wie, wenn uns die Meditation erklärt wird. Und darum geht es ein Stück darin, das immer wieder zu üben. Und auch, das ist dann der letzte Abschnitt hier, mit dem möchte ich dann auf diesem Handout enden heute, das Zitat Nummer 18. Auch wenn uns diese Erklärungen einleuchten und überzeugen vermögen, irgendwie intellektuell kann man das noch verstehen, müssen wir uns hinsetzen und meditieren, bis aus unserer Überzeugung Verwirklichung wird. Verwirklichung lässt sich nicht beschreiben, denn beim Analysieren und Beschreiben befinden wir uns stets auf der Ebene der Dualität, bei der ein Subjekt ein Objekt betrachtet. Verwirklichung muss jeder persönlich erfahren. Sie bringt völlige Gewissheit mit sich. Wir müssen meditieren, bis eine umfassende, grenzenlose Gewissheit entsteht, in welcher der Geist jenseits aller Zweifel weilt, ohne diese Erfahrung jedoch beschreiben zu können. Das ist diese große innere Widersprüchlichkeit, etwas, was wir erfahren können, mehr oder weniger intensiv, je nachdem, wie weit wir auf diesem Weg sind, und dennoch lässt es sich nur so andeutungsweise umschreiben und beschreiben. Also um das geht es in diesem Non-Doing, Not-Knowing. Und ich habe hier noch weitere Zitate auf diesen beiden Blättern. Nun, wenn wir das jetzt eben versuchen, und versuchen ist ja schon wieder falsch, es geht eigentlich darum, gar nichts zu tun, versuchen wäre schon wieder etwas zu tun. Dann wird uns das mehr oder weniger gelingen, wenn wir meditieren, vielleicht einfach Achtsamkeitspraxis ausüben, versuchen gesammelt zu sein, präsent, im Kontakt mit anderen, dann wird uns das mehr oder weniger gelingen, je nach Tagesform und wie es uns gerade geht. Und manchmal werden wir vom Sitzkissen aufstehen und sagen, das war, habe ich überhaupt nicht das erreicht, was ich wollte. Ich habe mir Entspannung erhofft, es ist das Gegenteil eingetreten. Da sind ganz viele Gedanken hochgekommen. Aber manchmal werden wir auch wirklich, und das hoffe ich, und ich denke auch darum seid ihr ein Stück weit hier und bin auch ich da, weil immer noch da nach all diesen Jahren das erfahrbar ist, dass dieser Weg uns etwas mit uns macht. Wenn auch vielleicht nicht so schnell, wie wir das gerne hätten. Und in diesem Sangha, hier steht jetzt nur Trust, ich möchte mit diesem Sangha anfangen. Das Wichtige ist, dass wir uns immer wieder bei allem, was uns noch nicht gelingt, finde ich ganz entscheidend, immer wieder das wertschätzen an der Praxis, was uns schon gelingt. Damit entsteht auch ein Bewusstsein, hey, es bewegt sich ja was. Ich bin auf einem Weg und auf diesem Weg haben sich schon Dinge zum Besseren gewendet, andere vielleicht nicht. Also das erste wichtige Element, finde ich, ist wirklich eine Kultivierung von Anerkennung, Dankbarkeit uns selber und diesem Weg gegenüber, soweit es eben da ist. Weil da gibt uns wieder Kraft und Zuversicht, auch Durststrecken zu überwinden ein Stück weit. Das ist ganz wichtig, gerade in unser eher durchs übergroße Selbstkritik und Selbstzweifel geprägten so Hintergrund, in dem wir leben. Das sich immer wieder auch wertzuschätzen. Deshalb ist für mich ein Element hier drin. Das zweite Element ist dann genau das Gegenteil, nämlich dass es eigentlich darum geht, nicht nur wertzuschätzen, was uns gelingt, sondern das, was uns auch nicht gelingt. Und das ist vielleicht das etwas, sagen wir, kontraintuitiv, oder? Das wollen wir eigentlich nicht. Wir sind nicht happy, wenn wir uns jetzt genervt vom Kissen erheben oder irgendwie es fällt uns was ein und wir verlieren uns in Gedanken, wenn wir sitzen. Oder wir finden überhaupt nicht richtig, nicht mal schon richtig zu Pause, wir finden, können gar nicht innehalten, sonst reißt uns fort in unserem Alltag. Oder wir verlieren uns in Trauer oder irgendwie im Selbstzweifel oder irgendwas. Uns geht es gerade nicht besonders gut und das, wo es uns nicht gut geht, das denken wir häufig, ja, das wollen wir nicht, das wollen wir, sollten wir eigentlich weghaben. Und damit verpassen wir wirklich die Gelegenheit, eigentlich da, wo es uns noch nicht gut geht, da, wo wir anhängen, da, wo wir mit uns selber hadern oder mit der Umgebung oder den Umständen, genau da merken wir, da hänge ich ja noch an. Da bin ich nicht in diesem fließenden Sein mit dem, was ist. Da bin ich in einem inneren Widerstand. Darum nervt es mich, darum schmerzt es mich, darum bin ich in einer inneren Anspannung. Also wir können eigentlich sagen, überall da, wo innere Anspannung da ist, gibt es eigentlich was zu lernen. Weil da sind wir noch nicht entspannt, nicht mit dem, was ist. Gerade diese Momente und auch vielleicht Lebenssituationen, wo das so ist, sind eigentlich äußerst, sind Lernfelder. Beim anderen ist es ja easy, da sind wir schon im Fluss, da geht es uns gut, das ist ja kein Problem. Aber auch dafür sollten wir dankbar sein, aber eben auch für da, wo wir wirklich anhängen. Das war schon etwas ein Thema im MBSR-Kurs, ihr mögt euch vielleicht erinnern, so das Bild, dass eben aus Kompost wird gute Erde, oder? Das modrig und faulend und stinkend, keiner hat gern Kompost, bis er dann ganz verfault ist zum Beispiel. Oder auch das Bild, deshalb auch die Lotusblume, die aus dem schlammigen, brackigen Wasser hervorwächst, eine wunderschöne Blume, die kommt nicht aus klarem Quellwasser, sondern aus so sumpfigem, moorigen Wasser. Kommt eine wunderbare Blume hervor, ein Bern ist eine Seerose. Also dass er da auch dieses Bild, häufig auf buddhistischen Websites und überhaupt, dass er dieses Bild, dieser Lotus, der das ein Stück weit verkörpert, aus diesem morastigen, eher schwierigen Situation wächst was hervor. Das, was da hervorwächst, oder was da möglich ist, wenn wir damit arbeiten, wäre eben zu einer größeren Freiheit dem gegenüber zu finden, das heißt uns nicht in einer Hoffnung, es möge besser werden, verlieren und auch nicht in einer Furcht, es bleibt so und es wird noch schlimmer, sondern hier eben zu einer Gelassenheit zu finden. Und damit bekomme ich auch so schwierige Zeiten oder Situationen, kriegen wir eine andere Note. Es ist immer noch schwer, aber wenn wir nicht dran die Situation herangehen, oder in die da kann ich ja was lernen. Eigentlich ist es ein Lernfeld. Eigentlich kann ich froh sein sogar, dass es diese Situation gibt. Dann bin ich auf einmal dankbar für etwas, wo wir sonst nie dankbar sein würden. Wir wollen es einfach anders haben und weghaben. Aber wenn ich so an dieses Ding herangehe, auch wenn ich es dann versuche, vielleicht in sich auch eine Lösung zu finden, einen Streit, der Streit ist nicht an sich gut, aber ich kann merken, wo leide ich daran, auch der andere. Und deshalb gibt es mir eine Möglichkeit, in schwierigen Situationen mich wie weiterzuentwickeln auf meinem Weg. Im Buch von Gendun, das da hinten ja auch liegt, das ich hier immer wieder zitiere, kommt erstaunlicherweise Dankbarkeit nur zweimal vor. Das wird wie über andere, wie Mitgefühl, Vertrauen, Anvertrauen. Vertrauen kommt irgendwie 150 Mal vor im Buch. Und Dankbarkeit eigentlich nur zweimal. Und ich habe dieses eine Zitat hier rausgenommen und das bringt nochmal das weit auf den Punkt, was ich jetzt zuvor gesagt habe, einfach noch in schöneren, besseren Worten. Ich habe das ganz am Anfang, oder ich möchte das, der Punkt 2, möchte ich auf den Punkt 2 eingehen, die anderen Zitate könnt ihr euch dann selber zu Hause lesen, das wird euch das auch wieder etwas in Erinnerung bringen, was ich jetzt hier sagte. Wenn wir beim Heranreifen von schwierigem Karma, sage ich gerade noch dazu, Dankbarkeit fühlen, sind wir auf dem richtigen Weg. Probleme verwandeln sich dann in Herausforderungen, tiefer an uns zu arbeiten und brachliegende Qualitäten zu entfalten. Also es geht dann den anderen Zitaten darüber und drunter wird es noch weiter vertieft. Also die Überzeugung jetzt aus dieser buddhistischen Welt sich ist, dass das, was in uns auftaucht, sei es jetzt an Gedanken, an Emotionen, gerade dann, wenn wir eigentlich ohne äußeren Input sitzen, bei uns zu Hause irgendwo stillen Kämmerchen und es kommt nichts von außen, wir hören keine Stimmen, wir lesen nichts, wir sind einfach für uns und wir sitzen uns im Geist und da tauchen in uns einfach Erinnerungen an den Tag auf, vielleicht an weiter zurückliegende Zeiten, Ängste und Sorgen, Pläne für die Zukunft, aber auch freudige Ereignisse. Einfach in uns ist so ein dieses Hintergrundflimmern, was eigentlich in dieser gedanklich-emotionalen, geistigen Welt vor sich geht. All das hat Ursachen, ist bedingt durch unsere Erziehung, was wir als Kinder erlebt haben, durch den Tag, den wir gerade vor uns hatten oder hinter uns hatten, durch das, was morgen kommen wird, durch das, was wir gehört haben, was wir gelesen haben. All das wirkt in uns und taucht immer wieder so wellenartig auf und kommt als eine Emotion, als ein Gedanke, vielleicht auch in begrifflicher Art, aber nicht nur. Das größte Teil von unserem Denken ist eigentlich nicht begrifflich. Es ist ein Gefühl, eine Emotion, die hochkommt, ein inneres Bild. Taucht auf und vergeht wieder. Und was da eigentlich auftaucht, ist das, was in uns so hineingelegt wurde, was wir uns selber auch hineingeführt haben. Durch Kommunikation, durch Lektüre etc. Und das wirkt in uns nach. Das ist dieses vielleicht auch schwieriges Karma, Kindheitserinnerung, belastende Situationen, die uns in schwerem und tiefem Selbstwertgefühl oder in Ängsten, in Sorgen dann ausprägen. Das haben wir mitgenommen, das haben wir verinnerlicht als Kinder. Das kommt wieder hoch und vergeht wieder. Das kommt immer wieder wellenwertartig hoch. Und indem wir diese Dinge halten können, kommen sie wie zu einer Beruhigung. Sie kommen hoch, aber wir hängen nicht an und vertiefen sie. Wir geben nicht nochmal Energie rein und verstärken sie und verlieren sie erneut in dieser Gedanken, in die Kette, in diese Muster. Sondern wir nehmen es wahr, es taucht wie vor einem Spiegel auf und es vergeht wieder. Und damit kann es sich mit der Zeit wie beruhigen. Diese karmischen Strukturen, hier ist Karma nicht noch gemeint, nicht nur das, was wir in diesem Leben erlebt haben, buddhistischen Glauben oder Weltsicht, glaubt man das auch aus früheren Existenzen, noch Dinge auftauchen, das können wir glauben oder nicht, das ist eigentlich auch hier egal ein Stück weit. Für uns ist nachvollziehbar, dass in uns immer wieder Dinge von früher auftauchen, in unserer Erinnerung, unser Handeln, unser Denken, unser Fühlen heute bestimmen, das, was wir früher erlebt haben. Das ist unmittelbar jedem nachvollziehbar, ob das jetzt noch auf noch früheren Existenzen auch noch wirkt. Das können wir glauben oder nicht, ist eigentlich hier nicht wesentlich. Wenn jetzt schwierige Tendenzen wieder auftauchen, Gefühle, Gedanken, dann können wir dankbar sein, weil wenn wir sie dann halten können und wieder vergehen lassen, werden sie sich immer mehr auflösen. Wenn wir uns in einer alten Angst, in einer alten Sorge der erneuten Nahrung geben und sie in ihr verlieren, werden wir sie immer wieder ausleben, immer wieder aufs Neue, immer wieder aufs Neue. Wenn wir sie auftauchen lassen können und hier im Non-Doing eben nichts damit tun, damit sein können, werden sie sich wie ein Echo oder wie eine Welle, die ausläuft, werden sie sich auslaufen, werden sie sich beruhigen. Manchmal gibt es so starke Muster, die wir alleine mit denen nicht handeln können. Dann braucht es vielleicht noch andere Ansätze, auch vielleicht therapeutische Maßnahmen oder Übungen, wie sie eben auch in diesem Buch buddhistische Psychologie beschrieben werden. Das kann sein. Also es ist nicht das aller Heilmittel, aber grundsätzlich geht es dahin, über weitere Hilfen dahin zu finden, dass wir das einfach in uns auftauchen und wieder vergehen lassen können. Und das Faszinierende ist, ich habe das versucht auch so in Worten der Meditation zu bringen, dass in diesem Gewahrseinsfeld, das ist wie ein großer innerer Raum vom Bewusstsein. Und dieser Geist ist eigentlich innerlich leer. Da können ganz viele Dinge auftauchen. Da ist nichts, nicht bestuhlt, sondern in diesem Geist können Sachen auftauchen, wieder vergehen. Aber es ist eine Qualität da, die das bemerkt. Und es können nur Sachen auftauchen, die da vergehen, weil der Geist in sich leer ist. Es ist wie ein Feld, Raum in Anführungszeichen, in dem diese Gedanken, Emotionen auftauchen, wir bemerken sie und sie vergehen wieder. Wenn wir sie nicht halten, wenn wir uns nicht, sie nicht halten wollen, mehr haben wollen, weniger haben wollen, wenn wir sie einfach bemerken und damit sein können, dann werden sie auch wieder vergehen. Und wir, das gelingt uns eben mehr oder weniger. Das heißt, es geht darum, dankbar zu sein für das, was uns schon an Aufmerksamkeit, Sammlung und solchem Nichtstun möglich ist. Und gleichzeitig aber auch dankbar für das, wo wir merken, es geht noch nicht ganz so, wie es vielleicht auch hier gesagt ist, weil da können wir noch weiter lernen. Wir haben die Möglichkeit, mit dem gut zu arbeiten. Deshalb auch die Dankbarkeit für das, weil es eine Möglichkeit damit gibt, zu arbeiten. Und damit sind wir eigentlich beim zweiten Punkt von heute Abend, Vertrauen. Wenn wir die Schwierigkeiten hätten und keine Ahnung hätten, wie man mit denen umgehen könnte, so dass sie für uns ja sich zu einer Qualität entwickeln, an der wir unsere Präsenzfähigkeit, unsere Geschmeidigkeit mit all dem, was ist, weiterentwickeln könnten. Wenn wir da keine Anleitung, keinen Weg, keine Hilfsmittel dazu hätten, dann wäre es kaum etwas, wo wir dankbar sind, dafür sein können. Weil es ist einfach eine Last. Aber, und da kommt jetzt einfach ein gewisses Vertrauen ins Spiel, wir können wirklich auf verschiedene Sachen vertrauen beim Umgang mit solchen Schwierigkeiten. Und da gibt es eigentlich in der buddhistischen Belehrung so vier klassische Punkte, die jetzt auch von Gendin Rinpoche, Gendin Rinpoche ist ein wirklich tibetischer Lehrer, in wirklich tiefster tibetischer Tradition. Diese Welt, ich werde sie trotzdem erwähnen, dass wir wissen, von was er in seinem Buch auch spricht, weil da kommt das sehr prominent hervor, ist für uns zum Teil vielleicht etwas fremd. Die ersten vier Elemente, das fünfte ist uns dann vielleicht wieder näher. Es gibt eigentlich so fünf Elemente, auf die wir wirklich vertrauen können. Ich nehme zuerst die paar klassischen, was in dem Buch auch immer wieder eher ganz massiv auch zurecht, aber wir müssen es da wirklich wieder reinführen. Vielleicht, ich weiß nicht, wie es bei euch ankommt, ich hoffe, ich erzähle es einfach mal. Das erste Element ist, es gibt so die drei klassischen Zufluchtsmöglichkeiten in der Meditation. Das wird auch oft die drei Juwelen genannt in den Texten. Auch wenn ihr das Buch vielleicht schon habt, werdet ihr das immer wieder merken, da wird von drei Juwelen gesprochen. Das erste Juwel ist der Buddha selber. Also Buddha, den wir alle nicht kannten und von dem mir viel zu lesen gibt, scheint wirklich ein außergewöhnlicher Mensch gewesen zu sein, der mit seinem Geist selber zur Befreiung fand von diesem Leiden. Das war ein Mensch, der nicht mehr litt, auch wenn er dann an einer schlimmen Darmerkrankung oder Vergiftung schmerzlich starb, in einem Pilzgericht, aber Leiden, was wir kennen, damit im Widerspruch sein mit dem, was ist, das hatte der nicht mehr. Der war vollständig im Fluss mit dem, was ist. Und Buddha selber ist natürlich damit ein Vorbild, oder wir sagen, hey, so, das wäre möglich, was dieser Mensch verwirklicht hat. Also ist die erste, ist praktisch ein Vorbild oder ein Star, den wir ein Stück weit uns inspirieren lassen können. Er, aber auch andere verwirklichte Lehrerinnen und Lehrer seit seiner Zeit. Da gibt es sehr viele. Auch gegenwärtig Gendin Rinpoche war auch so einer. Also wir können uns von solchen Menschen auch ihren Biografien, eine sehr inspirierende Frau zum Beispiel ist Deepa Ma, habe ich auch schon erwähnt, gibt es ein ganz schönes Buch dazu. Eine Frau, die mehrere Kinder hatte, Fehlgeburten, schwierigen Alltag hatte in Indien und die in einem normalen Hausfrauen-Mutterleben zur Verwirklichung fand, in unserem Jahrhundert. Eine sehr unglaublich inspirierende Frau, zum Beispiel. Oder noch andere. Also es gibt Menschen, die uns inspirieren können. Das wäre eigentlich der zweite Zuflucht neben Buddha, dem ursprünglichen Lehrer, ist eigentlich das dritte Element. Das zweite komme ich gleich noch, ist diese Sangha, die Gemeinschaft von den Menschen, die sich seit Buddhas Zeiten versucht haben, das, was er gelehrt hat, praktisch weiterzugeben und selber zu leben. Das können Menschen sein, die wirklich eine große Verwirklichung schon haben. Es können aber auch Menschen wie wir sein, dass wir uns gegenseitig inspirieren und miteinander merken, wir sind miteinander unterwegs. Das kann uns Vertrauen geben. Ich kann Freundinnen, Freunde fragen. Ich war jetzt letzte Woche an einem Weiterbildungssupervisionstreffen mit ehemaligen Kursteilnehmern, wo wir genau das gemacht haben. Wir haben über unseren Weg gesprochen, über unsere Schwierigkeiten. Wir haben uns gegenseitig in tollen Abendgesprächen und bei einem Bier einfach uns gegenseitig unterstützt. Jeder hat Qualitäten, ist da weiter, hat da noch ein Wissen. Das ist so Sangha, sich gegenseitig weiter unterstützen auf dem Weg. Und in dieser Sangha dann eben auch diese Lehrerinnen und Lehrer, die schon deutlich weiter sind, die uns auch wieder einfach helfen können. Also wir sind nicht alleine unterwegs auf so einem Weg. Und das zweite Element dazwischen, zwischen jetzt Buddha und Sangha, das zweite Element dazwischen ist der Dharma oder die Lehre Buddhas. Das sind einerseits die Lehrreden, die uns ja in Hülle und Fülle überliefert sind. In vielen dicken Büchern, tausende von Lehrreden, da hat er sehr viel Zeit zwischen seiner Erleuchtung mit irgendwo um die 30 bis 80 als er starb zu lehren, im Gegensatz zu Jesus, der hat ja nicht so viel Zeit, 3 Jahre oder so, seit er sich aufmacht. Buddha war da viel länger unterwegs und da ist sehr viel überliefert an Lehrreden. Und nach diesen Lehrreden, die wurden dann weiter bearbeitet, da wurde viel darüber nachgedacht und geschrieben, dann gibt es Meditationsmanuals und. Unglaublich inspirierende Schriften und Dokumente, Anleitungen. Das, was ich erwähnt habe, dieses siebenjährige Kurs, da ist ein Buch aus dem 15. Jahrhundert, 450 Seiten. Das ist so eine Inspiration, so eine Dichte von Weisheit und Quelle, eben da kann man in einer Woche knapp 50 Seiten durcharbeiten. Da merkt man, was das ist Dharma, da merkt man, was das ist. Oder auch dieses Buch von Gendry Rinpoche, ich lese das immer wieder und ich bin immer wieder einfach erstaunt und erschüttert, ist das falsche Wort, ist ja positiv, einfach diese Dichte von Weisheit. Also das steht uns zur Verfügung, wir sind in dieser seltenen Situation, dass wir im Internet alles runterladen können, kaufen können, Vorträge hören. Also wir haben eine Hülle und Fülle, wenn wir diesen Weg gehen wollen, uns anzuvertrauen. Das vierte Element, das ist dann, auf dieses Element gehen ganz viele Zitate von Gendun ein und das ist jetzt vielleicht das Befremdlichste hier. Und ich möchte es doch erwähnen, falls ihr auch das Buch lest und ich denke, es ist auch wichtig, das zu wissen. In der tibetischen Tradition ist der Lehrer oder die Lehrerin eine ganz entscheidende Person, der man sich anvertraut. Also all diese Lehrer, auch ein Gendun hatte selber berühmte Lehrerinnen und Lehrer. Und es ist eine ganz spezielle Beziehung im Tibetischen, das ist uns etwas fremd, das ist uns fast, wir können uns so ein sich anvertrauen, können es beinahe nicht vorstellen, aber das sind ganz innige Lehrer-Schüler-Beziehungen, wo das Wissen wirklich von vom Lehrer zum Schüler oder zur Schülerin oder von der Lehrerin zum Schüler und Schülerin weitergegeben wird. Und da geht es sich darum, wirklich dieser Lehre, diesen Inhalten so ganz anzuvertrauen in dem Bewusstsein und das vielleicht das Entscheidende, und das erwähnt Gendun auch immer wieder, dass im Tiefsten der Lehrer, die Lehrerin eigentlich in seinem Geist, dieser Geist, den der Lehrer hat, weiterentwickelt als der Schüler, hat die gleiche Qualität wie der Geist Buddhas. Und auch der Geist des Schülers oder unser Geist hat die Möglichkeit, das Potenzial in sich, sich zu befreien. Das wird auch oft diese Buddha-Natur genannt. Also das ist uns innewohnend. Und im Vertrauen auf diese schon weiterentwickelte Qualität des Lehrers vertraut sich der Schüler dem Lehrer an. Das ist uns vielleicht so wirklich fremd, das zu lesen. habe deshalb auch nicht diese Zitate jetzt hier aufgenommen, sondern ein anderes, nicht so sehr um diese Lehrer-Schüler-Beziehung geht. Aber die ist wichtig. Und es ist vielleicht mal einfach auch interessant, darüber nachzudenken. Die das, wenn ihr das euch einfach, falls das Buch habt und darüber kommt, da muss man sich wie ein Stück weit mit dem auseinandersetzen, was das wirklich heißt. Es ist nicht ein blindes Vertrauen, es ist nicht einfach ein Kadavergehorsam, sondern es ist ein tiefes Vertrauen auf die tradierten Wissen, das tradierten Qualität. Das wäre das vierte Element. Das sind eigentlich so die klassischen, vor allem im tibetischen Buddhismus. Und es gibt aber ein weiteres Element und ich habe eher diese Zitate hier herausgenommen. Es gibt eigentlich eine vierte Zuflucht. Und die vierte Zuflucht, das ist in den eigenen Geist, den wir haben. Und Geist ist nicht nur verstanden, unseres Intellektuelle sprechen können, sondern diesen Herz-Geist-Raum, den wir haben, diese Qualitäten, der es uns eben, wenn wir uns auf den Weg wirklich begeben, der es uns sogar ermöglichen könnte, wenn wir wirklich diesen Weg gehen, wie diese verwirklichten Menschen, der zu einer wirklich vollständigen Befreiung führen kann. Das ist nur unser Geist. Das Ganze, was wir erleben, passiert in unserem Geist. Alle Verwirrung, aber auch alle Befreiung. Und diese wirkliche Auseinandersetzung, dieser Geist hat diese Qualität, wo wir uns verstricken können, da sind wir häufig drin in unserem Alltag. Er hat aber auch das Potenzial und die Qualität, dass wir uns befreien können, dass wir mit dem arbeiten können. Und deshalb ist eigentlich dieser Geist einerseits der Ort, an dem sich diese ganze Verwicklung und das Leid sich entspielt. Er ist aber gleichzeitig die Möglichkeit oder das Feld, die Spielwiese, auf dem sich die Befreiung stattfinden könnte. Und in dem Sinne, in dem Vertrauen darauf, und das können wir vielleicht mit der Zeit gewinnen, wenn wir merken, ich arbeite mit meinem Geist, da kehrt mehr und mehr Ruhe ein. Ich kann gelassener sein. Ich finde zu innerer mehr Klarheit, wenn wir das so mit einem selber bemerken, deshalb ist auch dieses dankbare Bemerken wieder so entscheidend. Ich muss selber bemerken, hey, es passiert ja etwas in mir. Wenn ich das bemerke, dann fasse ich zunehmend Vertrauen darin, dass es ja eigentlich geht. Deshalb muss ich es auch wieder bemerken. Deshalb sind wir wieder eigentlich beim Anfang, bei der Dankbarkeit, der ersten Art von Dankbarkeit. Ich muss das bemerken, dass ich da ja unterwegs bin. Auch wenn ich mir bewusst, wieder bewusst werden muss, leider ein Stück weit, dass es wohl bei den meisten von uns nicht so schnell geht, wie wir das gerne hätten. Aber wir müssen auch probieren, die kleinen Schritte zu merken. Und in dem wächst dann dieses Vertrauen eigentlich in diese vierte Zuflucht, nämlich die Zuflucht, und das tönt vielleicht komisch, in unseren eigenen Geist. Also die tiefste Zuflucht ist eigentlich unser eigener Geist, weil darin ist die Befreiung überhaupt möglich. Und wenn es uns vielleicht in kurzen Momenten, und das ist auch so, wenn wir diese Meditationshandbücher lesen, in der Regel für uns Menschen, wie wir jetzt alle sind, die wir nicht sehr weit fortgeschritten sind auf so einem spirituellen Weg, sind diese Momente, wo wir so eine Ahnung davon bekommen, in diesem einfachen So-Sein sein können, sind ganz, ganz kurz, das sind vielleicht Millisekunden, ein paar Sekunden. Aber sie geben uns einen Geruch dafür, wie es sein könnte, wenn das immer so wäre, die ganze Zeit. Und so dieses Berühren von solchen Momenten sind äußerst kostbar, weil sie geben uns das Vertrauen, dass wir uns dieser Geistesqualität immer mehr anvertrauen können. Also es hat so einen selbstverstärkenden Effekt. Braucht Geduld, braucht Anerkennung und Dankbarkeit von dem, was möglich ist. Und darum geht es eigentlich in diesem Sank und Trast, in diesem Element. Versuchen, das Erleben, das Vertrauen, was sich hier aufbaut, wie weiter zu verstärken. Ich habe euch auch dazu ein paar Zitate aus dem, eben von diesen rund 150 Mal, wo Vertrauen auftaucht, habe ich euch auf den Seiten, die ich euch hier ausgeteilt habe, ein paar aufgeführt. War natürlich schwierig zu wählen, dass es genau zwei Seiten gibt, also muss das auch nicht streichen. Ich möchte vielleicht einfach nochmal, das ist auch eine Wiederholung von dem, was ich jetzt versucht habe zu sagen, ein paar Zitate durchlesen, vielleicht auch damit ihr versteht, es hat ein paar Begriffe drin, die euch vielleicht nichts sagen, die vielleicht euch kurz zu erläutern, was damit gemeint ist. Das erste Zitat möchte ich gerade mit dem anfangen, das 05. Der Dharma Kaya, ich sage euch, was es ist, durchdringt alles. Es gibt also keinen Grund für Hoffnung oder Furcht, denn alles ist bereits da. Wir brauchen uns nur zu entspannen und Vertrauen zu haben. Großes Vertrauen in die Kraft des Segens der drei Juwelen, das habe ich vorhin erläutert, und des Lamas, des Lehrers. Vertrauen, dass sich die Natur der Dinge in ihrer Ganzen einfach zeigen wird, wenn wir offen und entspannt sind. Der Dharma Kaya, das ist ein Begriff, kommt später nochmal in einem Zitat. Es gibt verschiedene Kayas, das sind Beschreibungen der Wirklichkeit. Und der Dharma Kaya ist eigentlich diese Qualität, die, wenn wir so sitzen und uns im Geist schauen, dass wir eigentlich bemerken, dieser Geist ist eigentlich in sich leer. Da können Sachen auftauchen und wieder vergehen. Es ist wie ein Raum, ein Bewusstseinsraum, in dem Dinge eben auftauchen und wieder vergehen können. Und dieser Raum, dieser Raum von Gewahrsein ist auch durch das, was in ihm auftaucht, nicht verändert. Es ist wie ein Spiegel, vor dem Sachen, wir Sachen davor halten, der Spiegel gibt das wieder und dann kommt etwas Nächstes, der Spiegel gibt das wieder. Der Spiegel ist davon nicht beeinträchtigt, er spiegelt es einfach wieder. Und diese Qualität in unserem Geist, wenn wir das so in uns versuchen, dem nachzuspüren, ist diese Qualität, dass in diesem Geist Sachen auftauchen und vergehen können, das ist einfach ein großer Freiraum. Das ist gemeint mit diesem Dharma Kaya, dass der alles durchdringt. Und wir haben dann, dass wir eben Vertrauen schöpfen können auf dem Weg in diese drei Juwelen, die habe ich vorhin erläutert, und den Lehrer, den Lama. Und der letzte Satz hier in diesem Zitat ist eben Vertrauen, dass sich die Natur der Dinge in ihrer ganzen Einfachheit zeigen, wenn wir offen und entspannt sind. Das wäre, dass wir diesen Qualitäten des Geistes, und der Dharma Kaya ist eine Qualität davon, dass wir den, wenn wir einfach versuchen, ohne zu tun, präsent da zu sein, dass wir diesen Geistesqualität eben begegnen, die in sich befreiend ist. Das ist damit gemeint. Das wäre dann die fünfte Zuflucht eigentlich hier, der Geist selber. Dann möchte ich noch auf das Zitat 10 lesen. Der Geist wird sich aus sich selbst heraus erkennen. Klarheit erkennt ihr eigenes Wesen, ihre eigene Leerheit. Darüber hinaus gibt es nichts zu tun. Nur unsere Ängste, das Ziel verfehlen zu können, versperren den Weg. Durch Vertrauen wird sich unser Geist entspannen und sich selbst immer besser kennenlernen. Wir sind so im Modus und auch so erzogen, wir müssen etwas machen, um irgendwo hinzukommen. Wir müssen tätig werden. Wir müssen uns bemühen und uns abstrampeln. Und hier wird eigentlich etwas anderes gesagt. Es geht darum, und deshalb ist es für uns auch so schwierig, vielleicht das, aber auch so anziehend und ein Stück weit faszinierend, dass es darum geht, in eigentlich immer größere Entspannung zu finden, die uns erlaubt, überhaupt das zu erleben und zu sehen. Es geht nur durch Entspannung. Und das Vertrauen, das wäre noch das Zitat 11, da merken wir, warum braucht es Vertrauen? Wenn es uns an Vertrauen fehlt, den Geist einfach so zu lassen, wir haben das Gefühl, wir müssen doch was tun mit dem Geist, wir müssen irgendetwas erreichen, wohin? Und es ist für uns schwierig, mit dem zu sein, wir müssen eigentlich gar nichts tun. Es gibt eigentlich nichts zu tun. Das braucht nur ein Vertrauen, nichts zu tun und einfach versuchen zu sein mit dem, was ist. Wenn es uns an Vertrauen fehlt, den Geist einfach so zu lassen, wie er ist, aus Angst, er würde sich dann zerstreuen, lehnen wir im Grund das Auftauchen von Gedanken und damit die natürliche Strahlkraft des Geistes ab. Das ist eine weitere Qualität in diesem Dharma Kaya, in diesem leeren, in diesem Geistesraum, tauchen eben Gedanken und Emotionen auf. Das ist eine natürliche Qualität des Geistes, es ist einfach leer. Und in der Meditation, viele Leute, die meditieren, wünschen sich, ich möchte einfach nichts denken. Möglichst, wenn ich nicht denke, dann ist gut. Und das ist eine völlig verfehlte Sichtweise der Meditation, ist ein Irrweg. Dann sperren wir uns gegen die Gedanken, wir schließen die praktisch wie aus. Es geht darum, diese Gedanken kommen und gehen zu lassen. Im freien Spiel. Also sie eben nicht abzulehnen. Wir wollen nur die Leerheit ohne ihre Dynamik, eben diese Geistesruhe, wo nichts mehr passiert. So. Das möchten wir. Und ihre Erscheinung, den letztendlichen Aspekt, ohne den relativen. Das ist selber ein großes Feld, letztendlichen Aspekt ohne den relativen. Letztendlich ist eben alles leer. Es ist alles leer, weil alles bedingt ist. Das wäre das Relative. Gehe ich jetzt nicht weiter darauf ein, das führt sonst zu weit. Als Meditierende, das finde ich jetzt wieder ein wichtiger Satz, als Meditierende müssen wir lernen, den Geist in seiner Gesamtheit anzunehmen, mit allen Qualitäten, die dem ursprünglichen Gewahrsein innewohnen. Nämlich, dass er in sich leer ist, dass er ein Feld ist, in dem Sachen erscheinen können und in dem Sachen auch wirklich erscheinen. Meditation, Emotionen, Gefühle, Bilder, Meinungen, Ansichten, Erinnerungen und so weiter. All das erscheint in unserem Geist und es geht darum, mit dem zu sein, ohne inneren Widerstand. Wir bespringen jetzt etwas, wir können den Geist nicht auf einen seiner Aspekte reduzieren, sondern müssen uns bewusst sein, dass alle drei Aspekte gleichzeitig gegenwärtig sind und niemals einer ohne die anderen erscheinen kann. Durch die fortgesetzte Meditation der intuitiven Einsicht reinigt und klärt sich unser Geist. Es entsteht Gewissheit über die Buddha-Natur, ein Vertrauen, frei von allen Zweifeln und Vorbehalten. Das heißt eben auch hier nochmal, es geht nicht ohne Übung. Wenn wir das möchten und sagen, das inspiriert mich irgendwo, können Sie mich auch bleiben lassen, aber wir sagen doch irgendwie, da fühle ich mich angesprochen, ich habe eine Ahnung oder schon ein gewisses Vertrauen darin gefasst, dass hier etwas passiert, braucht es immer wieder Übung. Und durch diese Übung finden wir immer mehr in dieses einfach lassen können und damit eben auch in diese Qualitäten unseres Geistes, die hier wieder mit Buddha Natur bezeichnet wird. In dieser großen Entspannung und Freiraum entstehen immer mehr Qualitäten wie Offenheit, wie fließendes Gewahrsein, wie Mitgefühl in Verbundenheit mit anderen. Menschen, die weit fortgeschritten sind auf diesem Weg, und das ist auch ein Zeichen dafür, ob sie das sind, sind egal, was ihnen begegnet, im Fluss, in Offenheit, in Verbindung und sind wirklich auf eine gute Art mit dem, was ist, in Kontakt. Und das ist nur möglich, weil das ist deshalb möglich, weil sie in dieser Entspannung, diese inneren Qualitäten, eben Offenheit, Mitgefühl, Verbundenheit, Klarheit, sich immer stärker entfalten können. Das sind Qualitäten eines Geistes, der in sich entspannt und ruhend ist. Das wäre so diese gute Natur. Und es geht eigentlich darum, in der Meditation immer stärker über Dankbarkeit für das, was schon gelungen ist, über Dankbarkeit für das Schwierige, im Vertrauen darauf, dass es ja einen Weg gibt, Hilfsmittel gibt, Anleitung gibt, Vorbilder gibt, im Vertrauen darauf, in ein immer größeres Vertrauen in die selbstbefreiende Qualitäten des eigenen Geistes zu finden. Das ist eigentlich die Zusammenfassung von dem, um was es hier geht. Ja, damit möchte ich auch mit meinen Ausführungen für heute Abend zu diesen beiden Elementen aufhören.